Schön warm hier, ne? Denkst du, du bist in einer lebendigen Gemeinde zu Hause? Feiern wir lebendige Gottesdienste? Was denkt ihr? Die Zeugnisse, die wir gehört haben, Lebendigkeit, oder? Leben im Glauben. Wenn wir miteinander beten, das zeugt von Lebendigkeit, oder nicht? Eine lebendige Gemeinde wird uns im Neuen Testament in der Apostelgeschichte beschrieben. Die Gemeinde in Jerusalem, die sogenannte Urgemeinde. Da lesen wir, sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle. Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös ebenso viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in den Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude mit lauterem Herzen. Sie priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Ich finde diesen Text, müssen wir als Gemeinde einmal im Jahr mindestens bedenken. Es ist ein sehr bekannter Text und wahrscheinlich schon eine Menge Predigten drüber gehört und eine Menge Predigten, die uns da im Kopf drüber gehen. Aber ich denke, es ist wichtig, weil hier wird etwas beschrieben. Weil viele Gemeinden wünschen sich eine Lebendigkeit. Ich höre das immer wieder, dass irgendwie so diese Lebendigkeit oft wohl fehlt. Und viele Gemeinden leiden darunter, dass ihnen diese Lebendigkeit auch irgendwie abhanden gekommen ist. Und so mancher versucht dann über Gottesdienststile, über Musikstile, die Lebendigkeit wiederzubekommen. Dass man alles Mögliche versucht und umsetzt, Gottesdienst für Sucher und wie das dann alles heißt, versucht dann sowas zu machen. Aber oft werden aus meiner Sicht dann am falschen Ende Kompromisse gemacht. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Man versucht es allen recht zu machen. Aber die biblische Botschaft, die bleibt oft auf der Strecke dabei. Manchmal fallen unsere Gemeinden auch von der anderen Seite vom Pferd. Sie haben zwar die biblische Botschaft, aber so am Leben vorbei, dass sie niemand mehr zuhört, beziehungsweise auch niemand mehr es versteht. Worauf kommt es also an? Nicht auf den Stil, nicht auf das, was uns gefällt, wo wir sagen, das ist mein Geschmack, sondern einzig und allein auf den Inhalt und dass dieser Inhalt auch verstanden wird, dass er lebbar wird in unserer heutigen Zeit. Das, was inhaltlich in Jerusalem gemacht wurde, gelebt wurde, das verstanden die Menschen. Und das ergab letztlich dieses starke Wachstum und dieses starke sich verbunden fühlen mit der Gemeinde. Und dieser Abschnitt in der Apostelgeschichte, der schildert im Groben, warum die neutestamentliche Gemeinde Gottes wunderwirkende Kraft und stetiges Wachstum erlebte. Erstaunlicherweise waren die Gründe dafür äußerst unkompliziert, sehr einfach. Das war kein aufwendiges Gemeinde-Weiterbringen-Konzept oder was weiß ich. Es war sehr, sehr einfach und sehr praktisch. Erstens Lehre, die Lehre der Apostel. Die ersten Christen fühlten sich Christi Botschaft zutiefst verpflichtet. Sie hörten denen aufmerksam zu, die von Jesus beauftragt worden waren, seine Botschaft weiterzugeben und die Gemeinde zu gründen. Und wie sie es machten, war lebensnah. Es hatte mit dem Leben ihrer Zuhörer zu tun. Und diese Lehren wurden später Teil des Neuen Testamentes. Das heißt, des von Gott inspirierten und maßgeblichen Wortes, das wir in der Bibel finden. Und als Folge ihres großen Hungers nach Gottes Wort, weil die wollten das auch hören. Die wollten wissen, wie lebe ich denn jetzt als Christ? Das war ihre Motivation. Wurden sie stark im Glauben, weil sie sich damit auseinandersetzten. Sie waren eine Gemeinde, in der das Wort im Mittelpunkt stand. Wichtig dabei, es war die Lehre Jesu, nicht verwässert. Nun sagen wir, machen wir doch auch so, oder? Ein kleines Beispiel. Jesus gibt uns Verheißungen, sagt manchmal so Dinge. Wenn ihr bitten werdet, wie geht's weiter, werdet ihr empfangen, was ihr wollt. Große Dinge sind da angesagt. Und wir sagen, okay, Jesus sagt, lassen dann diese Aussage durch den Filter unserer Vorstellbarkeit, geht das denn noch? Unserer Machbarkeit, unseren Erfahrungen, lassen einfach das durch diesen Filter laufen und kommen dann manchmal persönlich zu ganz anderen Schlüssen als das, was Gottes Wort sagt. Nein, die haben gesagt, Jesus sagt, wir nehmen es als sein Wort an, als seine Wahrheit an, integrieren es in unser Leben, unabhängig, was andere davon denken oder ob das jetzt vorstellbar ist oder nicht. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, auch in unserer Gebetszeit, dass wir für Dinge wirklich im Glauben beten, die wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen können. Ich kann mir manchmal nicht vorstellen, dass Gott zu mir redet, weil ich für irgendjemand anders bete und in seinem Leben passiert plötzlich irgendwas, genau in die Richtung, wie ich gebetet habe. Ja, das kann ich nicht erklären, wie sowas passiert. Ich weiß es aber, dass der Herr es verheißen hat. Das Nächste, was wir hatten, war Gemeinschaft. Ich werde heute ein bisschen zügig mit der Predigt sein, weil wir noch Abendmahl feiern. Christen in der Urgemeinde gaben sich nicht nur ihrer Beziehung zu Gott hin, auch wenn dieser an erster Stelle stand, sondern sie bauten auf offene, aufrichtige und geistlich ermutigende Beziehungen untereinander. Sie verbrachten viel Zeit miteinander. Sie verließen sich aufeinander. Sie unterstützten einander, wo immer es ging. Liebe und ein gemeinsames Ziel, das verband sie, das vereinte sie. Sie waren eine Gemeinde, die Beziehungen förderte und sehr hohe Priorität auch diesen Beziehungen gaben. Ich wundere mich oft über den gelebten Abstand unserer Zeit. Immer mehr Menschen klagen über Einsamkeit. Auch in den Gemeinden ist es oft nicht besser. Nichts preisgeben wollen von sich, nichts schuldig bleiben müssen. Wir kennen das. Jeder geht seinen eigenen Dingen nach. Im ersten Moment wirken Gemeinden oft sehr offen. Da ist es offen hier, es ist fröhlich. Aber wenn du mal eine Zeit da bist, merkst du sehr genau, ob das wirklich offen ist. Und ich glaube, so offen, wie das oft nach außen wirkt, sind wir nicht, weil wir nicht bereit sind, uns zu öffnen. Gebet. Vielleicht ist diese Aktion ein guter Startpunkt wieder gewesen, neu Anteil aneinander zu nehmen. Mach doch heute, wenn du rausgehst mit deinem Nachbarn, red doch mal ein bisschen mehr als nur Tag, Moin. Sag ihm doch, wie es dir geht. Oder bitte ihn doch, für dich zu beten. Geh doch nicht einfach weg, als wäre diese Beziehung oder diese Begegnung nicht da gewesen. Es geht nicht nur um Sympathien, und das hat uns die 40 Tage auch gelehrt. Du hast einen Zettel gezogen. Gott hat dir zugemutet, für jemanden zu beten, ob du den kanntest oder nicht, ob du das nicht wusstest oder. Das ist gut. Das ist Gemeinde. Nicht alles dir aussuchen, sondern dir schenken lassen von dem Herrn. Nächste, was die machten, das Brechen des Brotes. Diese Redewendung in der Urgemeinde war sehr gebräuchlich und hatte mehrere Bedeutungen im Grunde genommen. Es waren einmal die gemeinsamen Mahlzeiten, die sie miteinander einnehmen. Und immer wenn sie das Brot dann gebrochen haben, verteilt haben, haben sie sich erinnert an den Leib Christi. Und wenn der Kelch mit dem Wein, der ging dann auch rum, dann haben sie sich daran erinnert an das Blut Christi, an das, was Christus für sie getan hat. Bei ganz normalen Mahlzeiten, die sie gemeinsam eingenommen haben. Dann gab es das Liebesmahl, so dass alle sich satt essen konnten. Das war Versorgung, das war Liebe, das war gelebte Gemeinschaft. Auch die, die vielleicht sich das nicht leisten konnten oder die einsam waren, die kamen damit unter in diese Gemeinschaft. Und auch da haben sie sich wieder daran erinnert, was es bedeutet, dass Christus für uns gestorben war. Ups, ich hänge fest. Und letztlich das Abendmahl, so wie wir auch wir es kennen, als Vergewisserung der Gegenwart Christi. Durch ihre gemeinsamen Mahlzeiten drückten sie ihre Wertschätzung für Gott und einander aus. Wann hast du das letzte Mal jemand aus der Gemeinde zum Essen eingeladen? Macht das. Ladet euch gegenseitig ein. Esst miteinander. Und nicht nur alle, die ihr so ganz toll findet und mögt und wo das sowieso schon ganz normal ist. Guck mal, der vielleicht einsam ist. Schau mal auf den, der normalerweise nicht eingeladen wird. So ganz praktisch kann man das tun. Und dann genossen sie diese Wertschätzung für Gott und aneinander. Sie genossen das Beisammensein und lebten in fürsorglicher Gemeinschaft. Das ist heute so wichtig wie noch nie, weil ganz viele Menschen durchfallen. Nicht nur, weil sie finanziell das nicht können, sondern ganz viele Menschen sind alt und einsam. Wertschätzung und Gastfreundschaft wurde großgeschrieben. Davon können wir lernen. Und eine Gemeinde, die jede Gelegenheit nutzt, sich an die Liebe Christi und an seine Auferstehungskraft zu erinnern, eben, dass man miteinander ist und dass man dabei wirklich auch sich daran erinnert, was Christus für uns getan hat. Das sind die Menschen, die nicht kraftlos im Glauben werden, sondern die diese Kraft behalten. Beständig im Brotbrechen zu bleiben, bedeutet auch, an eine sprudelnde Kraftquelle angeschlossen zu sein. Nicht nur alle 4 Wochen hier im Gottesdienst, sondern wenn ihr euch trefft, untereinander. An deinem Geburtstag können wir ja mal Abendmahl feiern. Und das Letzte war das Gebet. Gebet hatte eindeutig eine ganz hohe Priorität. Eine lebendige Gemeinde betet, und betet sie nicht, ist sie nicht lebendig. So einfach ist es. Gebet in der Urgemeinde machte einen erheblichen Teil ihres täglichen Lebens aus. Welche Priorität hat das Gebet für dich? In der Apostelgeschichte ist der Heilige Geist immer besonders dann aktiv, wenn viel gebetet wird. Zum Beispiel als die Gemeinde für ihre inhaftierten Leiter betet. Da wackelte die Erde. Und wo der Heilige Geist aktiv ist, da erzeugt er noch mehr Gebet. Also wenn du was Gutes im Gebet erlebst, dann betest du mehr. Betest du nicht, wird es immer weniger. Wenn du die Erfahrung fehlen, dann irgendwann wirst du immer mutloser darin. Die frühen Christen wussten, dass Gebet die Quelle ihrer Vertrautheit mit Gott war. Und durchs Beten wurden sie einfühlsam für seine Führung und konnten seine Kraft durch sie fließen lassen. Und bei der Praxis des Betens als Zeichen lebendiger Gemeinschaft, da möchte ich noch einen ganz kurzen Aspekt setzen. Einiges Grundsätzliches noch zum Gebet. Es liegt in Gottes Wesen, Gebet zu erhören. Gott will das. Psalm 65, Vers 3, da heißt es, du erhörst Gebet und darum kommt alles Fleisch zu dir. Er erhört das Gebet aller, die zu ihm beten. Gott, der Schöpfer aller Menschen, ist bereit, das Gebet eines jeden lebendigen Menschen zu hören. In jeder Generation unwandelbar, weil er sich nicht wandelt. Warum gehen wir so zweiflerisch mit Gebet um? Es liegt im Wesen Gottes, Gebet zu erhören. Wir hören das gerade so, ist ein bisschen warm, sind ein bisschen müde. Das ist doch eigentlich Wahnsinn, solche Aussagen. Die begeistern mich. Da passiert was. Dann denke ich, Mann, das kann man doch nicht einfach nur so hinnehmen. So wie draußen blüht's grün oder was weiß ich. Das ist was ganz Besonderes. Es liegt in Gottes Wesen, Gebet zu erhören. Es ist unmöglich, zu Gott zu kommen oder ihm zu gefallen, ohne zu glauben, dass er Gebet erhört. Jede Eigenschaft Gottes ist in der Tatsache inbegriffen, dass er Gebet erhört. Ein Gott, der Gebet erhört, ist ein allwissender, allmächtiger Gott. Er hört die Gebete, das muss man sich mal vorstellen, von Abermillionen seiner Leute in allen Ländern und allen Sprachen zur gleichen Zeit. Er weiß alle Dinge und ist in allem unbegrenzt. Er weiß um einen Malte, von dem wir gehört haben, der weiß von einer Maike, der weiß von den Dingen, die du ganz heimlich nur mit ihm besprichst, die kein anderer weiß. Und das von Millionen und Millionen Menschen. Was für ein Gott. Wir müssen jetzt wieder anbeten noch. Ein Gott, der Gebete erhört, ist ein lebendiger Gott. Er ist kein Götze. Das war das Problem beim Götzendienst. Die haben irgendein Holzstück angebetet. Mehr war auch nicht. Mehr ist nicht passiert. Wenn ein Gott ein Gebet um Regen erhört, dann muss er das Wetter beherrschen. Er ist ein Gott, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und wenn Gott ein Gebet um Gesundheit erhört, dann muss er jedes Blutkörperchen, jeden Nerv, jeden Prozess im menschlichen Körper kennen und in der Hand haben. Ein Gott, der Gebet erhört, das ist der Schöpfer aller Dinge. Ein Gott, der Gebet erhört, kann folglich Wunder wirken. Sein Werk ist nicht gewöhnlich, sondern übernatürlich, nicht begrenzt, sondern unendlich. Dahin beten wir. Ein Gott, der Gebet erhört, ist ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Denn Gott weiß, dass keiner von uns es verdient, dass sein Gebet erhört wird. Und dennoch erhört er es. Deshalb können wir beten. Eigentlich, wenn wir das verstanden haben, können wir gar nicht anders. Es gibt gar keine andere Alternative dann. Und Gott gebietet es schließlich ausdrücklich, betet ohne Unterlass. Das Gebet ist der von Gott bestimmte Weg, um etwas zu empfangen. Sorgt nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wenn Gott dein Gebet erhört, ist es das einzige unwiderlegbare Argument gegen Zweifel und gegen Unglauben, was wir in der Hand haben. Nur durch Gebet empfangen wir letztlich auch die Kraft des Heiligen Geistes für Gottes Werk. Pfingsten geschah, als sie einmütig im Gebet versammelt waren. Das Gebet ist Gottes Weg zur völligen Freude. Wenn du keine Freude in deinem Leben hast, liegt es vielleicht daran, dass du nicht betest? Das ist ein bisschen provokant, ne? Könnte Druck machen, sowas. Aber Gebet ist eine durch und durch frohmachende Angelegenheit, eine fröhliche Sache. Betet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. So lesen wir im Johannesevangelium. Und ich erlebe so viel deprimierende Gebete und Gebetszeiten. Warum? Weil wir uns nicht bewusst sind, dass wir zu einem beten, der keinen Mangel hat. Dass wir immer von unserem Mangel kommen, unseren Mangel beklagen, aber das Gute, das Empfangene nicht mehr wahrnehmen oder selten wahrnehmen. Wir haben doch allen Grund zu danken. Wenn wir danken, dann kommt die Freude. Beispiel: Jemand kommt zu seinen Problemen. Das habe ich gelesen in einem Buch und das fand ich sehr interessant. Und er schüttete sein ganzes Herz aus. Das ist nicht, das geht nicht, da bin ich krank und alles ganz schlimm. Ja, es war schlimm. Und der Seelsorger sagte zu ihm, weißt du was, wir lachen da jetzt drüber. Ich dachte, das ist ganz dicht, kann man doch nicht machen. So was Unempathisches. Der muss mich doch in meinen Sorgen und alles ernst nehmen. Der muss doch mit mir leiden. Nein, er hat gesagt, ich lache darüber. Wir lachen jetzt erstmal. Das ist für uns undenkbar. Aber was ist passiert? Er hat angefangen, über die Sorgen seines Lebens zu lachen, weil Gott größer ist. Ich weiß, dass es nicht immer funktioniert. Ich weiß aber, dass wir zu oft uns von unseren Sorgen und Nöten einschüchtern lassen. Und wenn Gott so groß ist, wie ich ihn eben beschrieben habe, ich glaube, über diese Dinge, die er in unserem Mangel, da lacht Gott drüber, weil er diesen Mangel so ausfüllen kann. Mach dir gewiss, Gott ist immer größer als deine Anliegen. Das verändert dein Gebet. Ich wünsche mir, dass die 40 Tage Gebet uns die Größe und Kraft Gottes vor Augen gemalt haben. Dass es in uns Zuversicht und Vertrauen ausgelöst hat. Und die Gewissheit, Gebet ist eine lebendige, eine fröhliche, eine freudespendende Sache. Ist das bei dir angekommen? Mach weiter. Ist es nicht bei dir angekommen? Mach trotzdem weiter. Es wird so werden. Wir kommen von der Frage, was eine lebendige Gemeinde ausmacht. Neben gelebter Gemeinschaft, klarer Jesuslehre und dem gemeinsamen Brotbrechen, das Gebet, das intensive Gebet. Und ich fordere uns auf, an diesen Dingen festzuhalten und Gott größer sein zu lassen als unsere Bitten und also Vorstellungen. Die Folgen, in der Apostelgeschichte haben wir es eben gelesen, das hat überzeugt. Amen.